Herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Ich freue mich, unseren heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Maya de Vries. Hallo.
Hallo.
Schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich sage noch ein paar Worte, wie wir uns kennengelernt haben, und dann würde ich Sie auch gerne anmoderieren. Und zwar ist der Kontakt auch entstanden über einen Kollegen von mir, der im Coaching sehr erfolgreich ja auch mit Klopftechniken arbeitet. Und ich hatte einige Interviews mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die mir immer wieder erzählt haben, wirklich häufig, dass sie bestimmte Techniken anwenden und sie seitdem merken, dass es ihnen besser geht, dass sie besser mit Stress umgehen können, dass sie ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, dass sie ganz anders morgens aufwachen. Und das war jetzt so oft der Fall, dass ich dachte, ja, dazu hätte ich Sie gerne im Interview, weil mein Kollege ja auch bei Ihnen die Ausbildung gemacht hat. Und ich sage konkret, worum es geht. Es geht heute um TBT und EFT mit Klopftechniken zur Stressreduzierung. Das ist das Thema unseres Interviews. Ja, und bevor wir da einsteigen, finde ich es immer wichtig, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer denn da heute im Podcast spricht. Und dazu würde ich Sie gerne vorstellen. Und sollte ich irgendetwas vergessen, dann dürfen Sie mich im Nachgang einfach gerne ergänzen. Okay, dann geht's los. Maya de Vries ist gebürtige Niederländerin und Mutter zweier Töchter. Nach ihrem Abschluss in Germanistik wohnte sie eine Zeit lang in Kanada und zog 1985 in den Kölner Raum. Sie sagt, sie wusste schon immer, dass sie Lehrerin sein wollte, was erklärt, wieso sie bereits seit 2000 Seminare in Methoden der Energiepsychologie gibt. Maya de Vries ist unter anderem eine der 28 von Gary Craig, dem Entwickler der Emotional Freedom Technik, geprüften EFT-Masters, sowie eine der 10, mittlerweile 10, von Rihanna Webster, der Entwicklerin der TBT-Technik, akkreditierten TBT-Trainerinnen, die es zurzeit weltweit gibt. Und hat mittlerweile bereits selbst über 250 Personen in TBT ausgebildet. Wahnsinn. Ja, perfekter Interviewgast für das Thema heute, würde ich sagen.
Wunderbar.
Möchten Sie noch was ergänzen?
Nein, eigentlich nicht. Nur, dass ich mich sehr freue, dass ich eingeladen bin und auch die Möglichkeit habe, einfach diese Techniken noch etwas bekannter zu machen über diesen Kanal.
Schön. Ja, ich freue mich auch sehr. Und zu Beginn meine erste Frage allgemein. Wofür stehen denn die Abkürzungen? Ich habe es gerade in der Anmoderation schon ausgesprochen, aber TBT und EFT.
Ja, das erkläre ich sehr gerne. Es sind Buchstabensuppe, oft mit Methoden. Ich fange mal mit EFT an, weil das die älteste Methode ist. EFT, Emotional Freedom Techniques, auf Deutsch Techniken zur emotionalen Freiheit. Und das ist eine Klopftechnik, wobei Meridiane oder Akupunkturpunkte auf Meridianen geklopft werden mit dem Ziel, eine bestimmte Intensität, also eine Belastung herabzusetzen. Und diese Methode stützt wieder auf eine andere Methode, also basiert auf einer anderen Methode, und das sind die sogenannten Callahan Techniques oder später das TFT, Thought Field Therapy oder Gedankenfeldtherapie. Das geht zurück in die Anfang der 80er Jahre. Das wurde entwickelt von Dr. Roger Callahan. Und Gary Craig, das ist so der Name, den wir verbinden mit EFT, war ein Schüler von ihm. Hat irgendwann diese komplizierten Callahan-Techniques vereinfacht und daraus das EFT gemacht, also Emotional Freedom Techniques. Das TBT steht für Trauma Buster Technik. Und das wurde entwickelt von Rihanna Webster, ursprünglich aus Pakistan. Sie wohnt jetzt in Australien. Und sie hat das EFT genommen und das NLP, jetzt kommt noch eine Abkürzung dazu, die aber relativ bekannt ist mittlerweile, das ist das neurolinguistische Programmieren, und hat beides sozusagen übereinandergelegt oder hat Elemente aus dem einen und aus dem anderen genommen und festgestellt, dass es so noch effektiver ist. und sanfter und wirksamer.
Und worin liegen die Unterschiede?
Ja, also die Unterschiede liegen darin, dass man eben bei EFT eine Reihe von Punkten klopft, während man sich konzentriert auf irgendetwas, was eine negative Emotion auslöst, also zum Beispiel Angst oder Scham oder Traurigkeit, und weiter nichts anderes macht, als immer wieder nur den Fokus zu halten. Meistens wird dabei gesprochen. Und dass man dann feststellt, okay, jetzt geht die Belastung runter. Bei NLP ist es, TBT ist es so, durch diese NLP-Elemente, dass wir das Erlebte, die Erinnerung verfremden und verzerren. Mhm. Während wir dabei klopfen, also da ist das Klopfen geblieben sozusagen, aber der Ansatz ist doch sehr anders. Wir verfremden und verzerren. Und dadurch entkoppelt sich das Erlebte im Gehirn von den Programmen, die automatisch gestartet werden, wenn irgendetwas mich erinnert oder mein Gehirn erinnert quasi an das, was ich erlebt habe. Das nennt man dann Trigger. Ja, also auf einmal kommt irgendwas nach oben, wenn zu viel im Jetzt Ähnlichkeiten hat mit damals.
Okay. Und um das nochmal genauer zu verstehen und da weiter einzusteigen, würde ich gerne auch noch ein Zitat vorlesen, zu dem ich eine Frage hätte. Und zwar, Neurowissenschaftler einer Schweizer Universität haben in einer Studie an Mäusen festgestellt, dass der Schlüssel zu einer erfolgreichen Behandlung eines Traumas in den gleichen Zellen liegt, die dieses Trauma gespeichert haben. Und ein Sprecher der Universität sagt in einem Video auf ihrer Website auch, was wir zeigen können, ist, dass bei der Behandlung einer traumatischen Erinnerung nicht zwischen zwei unterschiedlichen Gedächtnisspuren vermittelt wird, sondern dass es sich vielmehr um ein Überschreiben der ursprünglichen Gedächtnisspur der Angst in Richtung Sicherheit handelt. Das haben Sie ja gerade schon angeschnitten. Können Sie uns einen Einblick geben, welche Mechanismen bei der Anwendung von Klopftechniken so im Körper ablaufen?
Ja, also das kann ich wirklich nur anreißen, weil ich habe dafür das falsche Fach studiert. Ich habe nämlich Germanistik studiert. Und es gibt, sagen wir mal, einige Sachen, die bekannt sind, also wo wirklich auch zu geforscht ist, und einige andere Sachen, die werden gemutmaßt, weil wir es einfach noch nicht genau wissen, was passiert. Und das kann ich gerne so hier erzählen. Also bestimmte Sachen, die wir wissen, andere Sachen, die wir vermuten sozusagen. Ja. Interessant ist, dass wir noch nicht genau wissen, wie es funktioniert, aber dass es funktioniert, dieses Klopfen, das wissen wir auf jeden Fall. Also es gibt 60 Wissenschaftler, die insgesamt 100 Studien veröffentlicht haben, und das aus 10 verschiedenen Ländern. Also es ist weltweit das Interesse, ja. Und viele von diesen Studien sind auch publiziert worden in renommierten Journalen und Fachzeitschriften, wie sich das dann so gehört. Und also eine Sache, wovon wir wissen, dass es passiert, ist, dass Cortisol, das ist unser Stresshormon im Körper, dass Cortisol durch das Klopfen herabgesetzt wird. Also denkt man in irgendetwas, was Stress auslöst, und das kann etwas sein, was in der Vergangenheit liegt, also eine Erinnerung, oder etwas, was in der Zukunft liegt, zum Beispiel ein Gespräch, was ich nächste Woche führen muss, eine Bewerbung, eine Präsentation, die ich machen muss. Und man konzentriert sich darauf, also auf die Erinnerung oder auf die Vorstellung, und klopft dabei, dass man den Pegel, dass man nachweisen kann, dass der Pegel im Speichel an Cortisol halt weniger wird. Also das ist auf jeden Fall etwas, es ist schon mehrmals untersucht worden. Dann etwas, was ich selbst mal auch untersucht habe, jetzt in keiner großen Studie, sondern ich habe es einfach mal ausprobiert. Das ist, dass das Gleichgewicht der Energie auf den Meridianen oder in den Meridianen, es ist ja Meridianklopfen, was wir machen, wiederhergestellt wird. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass unsere Lebensenergie, das, was in den asiatischen Ländern Qi genannt wird, das kennt man auch in dem Begriff Qigong zum Beispiel, das ist Lebensenergie. Lebensenergie fließt durch ganz feine Bahnen, Energiebahnen im Körper und die sind feinstofflich. Ich sage immer, das ist so die Schnittstelle zwischen der Psyche und dem Körper. Sie können aber sichtbar gemacht werden durch eine leicht radioaktive Flüssigkeit. Das ist das auch wieder bewiesen worden. Ja? Und also die Theorie ist nun, dass wenn man in einem blockierten Zustand hängt, also mit einer hohen Emotionalität, jetzt negative Emotionen, ja, zum Beispiel Angst oder Wut oder Scham oder Schuldgefühle, dass die Verteilung der Energie in diesen Energiebahnen halt nicht optimal ist. Man spricht auch davon eine Störung im Energiesystem des Körpers. Das Klopfen, das stellt halt diese Balance wieder her. Und das habe ich selbst mal bei einem Heilpraktiker ausprobiert. Der hat ein Gerät gehabt, das nennt sich Elektroakupunktur nach Volt. Und da ist es so, dass die ideale Verteilung, Energieverteilung immer 50 ist auf jedem Meridian. Und dann habe ich dann gesagt, ach, mess doch mal bei mir. Und dann haben wir das gemacht und da gab es nur zufälligerweise ein Ungleichgewicht. Und dann habe ich das unspezifisch geklopft. Das sah dann so aus, dieses Ungleichgewicht auf Herzdünndarm. Das sind Meridiane, die zusammengehören in einem Kreis. Dieses Ungleichgewicht auf Herzdünndarm. Dieses Ungleichgewicht auf Herzdünndarm. Und so bin ich durch alle 14 Klopfpunkte gegangen. 14 Meridiane und Gefäße im Körper, 14 Klopfpunkte bei EFT. Danach haben wir nochmal gemessen und ich hatte auf allen Meridianen jetzt diesen 50-Wert. Ja. Das heißt, unspezifisch habe ich es angesprochen. Ich wusste nicht, weshalb ich dieses Ungleichgewicht hatte. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Also habe ich so, ich habe das jetzt nicht als Testreihe gemacht, aber ich habe es mal ausprobiert. Also das wissen wir. Klopfen beruhigt, habe ich schon gesagt. Das heißt, Cortisol wird herabgesetzt. Und das merken wir auch in Sitzungen, dass irgendwann so die Neigung kommt, spontan ganz tief ein- und auszuatmen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass unser autonomes Nervensystem in den sogenannten Parasympathikus wechselt. Mhm. Also, oder den vagotonen Modus. Und das ist so, also dieses Ein- und Ausatmen, das ist immer ein gutes Zeichen, ja, weil sonst ist immer so die Mitte des Körpers so eingeengt und das ist so dieses auch diese Schnappatmung oder dieses nervöse Atmen, wenn man so ganz nervös atmet, nur so flach. Ja? Also das passiert. Was wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber ich kann es nicht genau nachweisen, passiert ist, dass bestimmte Teile des Gehirns, die mit dem logischen Denken zusammenhängen und mit dem, auch so Entscheidungen, wobei man sich etwas überlegen muss, zu tun haben, die liegen hier vorne, das ist der präfrontale Kortex, dass die quasi angehen, während man klopft. Also Sie können sich vorstellen, wenn ich in einem sehr gestressten Zustand bin, bis hin zu großen Angstzuständen, wir gehen jetzt in Richtung Schock, Trauma, dann schalten sich bestimmte Gehirnareale ab. Und das ist unter anderem das logische Denken. Das ist dann zum Teil einfach nicht mehr da und ich falle zurück auf ältere Teile des Gehirns, wo ich dann nur noch auf Autopilot reagieren kann. Und man merkt so in einer Sitzung, dass diese Bereiche hier vorne auf einmal wieder mehr da sind. Also sie sind mehr online sozusagen. Und das merkt man darin, dass Menschen auf einmal spontan tiefe Einsichten haben während des Klopfens. Man nennt das kognitive Umstrukturierungen. oder dass sie auf einmal das Erlebte in einem anderen Rahmen sehen. Und das sind Prozesse, die finden hier statt. Also das ist auch, ne, sagen wir mal, therapeutisch wichtig, dass sowas passiert. Genau, also das so zu diesen Teilen, Erklärungsmodelle, Wirkfaktoren, wozu auch geforscht worden ist. Was vermutet wird, ist, dass die Konzentration auf eine belastende Erinnerung oder Vorstellung und das gleichzeitige Hervorrufen eines entspannten Modus, nämlich durch das Klopfen, folgendes ist, dass wir zwei entgegengesetzte Reize haben. Also immer die Reize sozusagen, die belastenden Reize aus der Erinnerung oder Vorstellung und dann das, was ich mache durch das Klopfen, eben diesen entspannten Zustand hervorbringen. Mhm. Und dass da irgendetwas passiert, also das passt ja nicht. Das Gehirn kann das eigentlich nicht in sowohl den gestressten Zustand sein, als auch in einem entspannten Zustand. Mhm. Das Gehirn ist richtig klug. Es springt nämlich auf das, was gesünder ist für uns.
Ja.
Ja. Und während diese zwei Reize also da sind, beschäftigen wir das Gehirn. Und zwar am meisten mit TBT. Wir beschäftigen okay. das Gehirn durch sensorische Reize und motorische Reize. Das heißt, wir sagen zum Beispiel in der Sitzung, okay, stellen Sie sich das Erlebte jetzt mal vor auf einer Leinwand und nehmen Sie die Farbe raus. Ja, das ist schwierig fürs Gehirn, weil ich habe natürlich die Sachen abgelegt in Farbe.
Ja.
Oder der Knall, den Sie gehört haben bei dem Unfall, flüstern Sie den Knall mal oder bellen Sie den Knall mal oder singen Sie den Knall mal. Das sind Sachen, die sind richtig fremd. Und wir bringen dadurch diese, sagen wir mal, diese Erinnerung, die nichts anderes ist als eine bestimmte Verbindung von Gehirnzellen, also synaptische Verknüpfungen von Neuronen. Wir bringen diese Erinnerung durcheinander. Also wir sorgen dafür, dass irgendetwas passiert, wodurch sich diese Verbindungen lösen und dann auch wieder neu zusammensetzen können. Und hierdurch wird letzten Endes die Kopplung zwischen Trigger, also Auslöserreiz und Stressreaktion unterbrochen oder gelöst.
Ich finde, das ist sehr greifbar gemacht, was Sie erklärt haben. Also man kann das gut nachvollziehen, was da passiert. Ich finde auch noch spannend die Frage. Wir hatten ja zu Beginn, hatte ich meinen Kollegen erwähnt, der im Coaching mit Klopftechniken arbeitet und sie haben auch ganz viel von Traumata gesprochen und Therapie. Ich glaube, es ist auch wichtig zu differenzieren. Was können Sie uns dazu sagen zur Anwendung von Klopftechniken im Bereich Coaching und im Bereich Therapie?
Genau, ja, das ist natürlich eine fließende Linie und da muss auch jeder, das sage ich auch in meinen Kursen, ne, jeder selbst gucken, so was darf ich. Ja. Das hat jetzt nichts zu tun mit den Klopftechniken, sondern auch mit anderen Techniken. Ja, was darf ich nicht? Und das ist im deutschen Gesetz festgelegt. Was ich allerdings sage, ist, dass es so ist, dass wir den Begriff Trauma einfach sehr breit nehmen. Trauma heißt auf Griechisch nichts anderes als Verletzung. Das kennen wir zum Beispiel aus dem Begriff Schädelhirntrauma. Das ist da in dem Bereich eine Verletzung, hat da stattgefunden. Und bei TBT oder EFT bearbeiten wir Verletzungen, die eben sehr tief gegangen sind, Verletzungen, die manchmal bis so gefühlt bis in die Seele gegangen sind. Und viele Menschen gehen mit kleineren Verletzungen nicht in Therapie. Ja? Also wurde ich mal angeschrien von meinem Mathelehrer in der 8. Klasse, dann gehen die wenigsten Menschen damit zur Therapie. Das sind aber so typische Sachen und das ist Trauma. Es war verletzend. Ja? Und wenn ich daran zurückdenke jetzt, dann spüre ich immer noch die Verletzungen. Aber das sind so typische Sachen, die man sehr gut im Coaching machen kann. Ja? Mhm. Weil die so unterhalb, für die Menschen unterhalb der Therapieschwelle sind. So, ja, da gehe ich nicht mit hin. Ja? Ganz anders ist es natürlich mit, sagen wir mal, richtig so Trauma im engeren Sinne, wo die meisten Leute sagen würden, ja, okay, das ist Trauma, ja, Kriegserinnerung, Vergewaltigung, ja, Überfälle, Geiselnahme und so weiter. Da sagen die meisten Menschen, das ist Trauma. Für mich ist Trauma einfach alles, was verletzend war, als es passierte und immer noch verletzend ist, wenn ich daran zurückdenke. Und das sind hunderte kleine Sachen. Und die können, nehmen wir jetzt nochmal den Mathelehrer, ja, in der 8. Klasse, die können dafür sorgen, dass ich jetzt im Leben nicht optimal funktioniere. Dass ich zum Beispiel Präsentationsangst habe, dass ich mich schäme, wenn ich irgendetwas in der Öffentlichkeit sagen muss. Und Menschen, die dadurch auch, sagen wir mal, die Chancen in ihrer Karriere nicht wahrnehmen können, weil diese Erinnerung aus der 8. Klasse dazwischen hängt. Und das kann man sehr gut im Coaching machen.
Sehr spannend. Jetzt gerade da auch noch mal weiter angeknüpft. Ich hab auch gelesen, dass gerade TBT auch in den ersten Sitzungen Traumata behandelt und jetzt vorsichtig gefragt, um da nochmal anzuknüpfen, um was genau geht es da, wie können wir das verstehen? Heißt, es kommt jemand zu Ihnen und es geht direkt los oder dass Sie uns da einmal reinholen, weil ich glaube, die Frage ploppt durchaus bei dem einen oder anderen vielleicht jetzt auf.
Ja, genau, weil das ist auch, da sind wir so, gehen wir anders ran als in vielen, sagen wir mal, klassischen psychotherapeutischen Settings, wo zuerst mal sehr viel gemacht wird, um Stabilität zu erreichen. Da kann ich gerne was zu sagen, weshalb wir das machen können. Wir starten auch mit einer ressourcenstärkenden Übung, also worauf wir auch zurückgreifen können, falls, sagen wir mal, die emotionale Belastung in der Sitzung zu hoch wird. Das Geheimnis, weshalb es geht, ist, dass wir den sogenannten Schockpunkt in einer Lebenserfahrung isolieren. Das heißt, bevor wir noch einsteigen und bevor wir auch erzählen lassen, was passiert ist, also im Detail und so weiter, isolieren wir den Schockpunkt. Also wir fragen am Anfang, dann zum Beispiel gab es in diesem, was Sie erlebt haben, belastende Worte oder Geräusche. Oder gab es belastende Bilder? Wir lassen noch nicht erzählen. Gab es Belastendes, was über den Körper wahrgenommen ist? Ja, nein. Und dann wissen wir irgendwann durch, sagen wir mal, bestimmte Fragetechniken, wissen wir irgendwann, okay, da liegt jetzt die höchste Belastung. Und dann grenzen wir das ein. Das heißt, wir lassen es nicht zu, dass jemand alles erzählt, ist schon mal gar nicht sein ganzes Leben erzählt, bevor wir dann einsteigen mit dem Klopfen, sondern wir isolieren das und sagen wirklich, okay, fang hier an, kurz bevor das Schlimme passierte und hör da auf, nachdem das gerade zu Ende war und alles andere fällt weg. Rehana Webster sagt, wir arbeiten in diesem Ausschnitt und sie nennt das also Inhalt, ja. Und alles, was daneben, also was davor ist und was danach kommt, ist Kontext. Und da arbeiten wir zuerst mal gar nicht. Das heißt, manchmal ist es so, dass wir in einer Lebenserfahrung wirklich nur 5 Minuten isolieren und da arbeiten.
Okay.
Das Interessante ist, dass es in der Regel reicht, dort diese entkoppelnden Techniken anzuwenden. Und dann sind auch diese beiden Stücke, die Kontext waren, sind auch heruntergefahren in der Belastung. Dann machen wir Folgendes. Ich habe gerade schon ein Beispiel gegeben. So stellen Sie sich vor, es passiert auf einer Leinwand. Ja? Ich sagte, nehmen Sie die Farbe raus. Also es ist ganz früh im TBT-Prozess, nehmen wir sozusagen das Erleben nach ins Außen und schauen auf das, was passiert ist. Und das ist so etwas, was Intensität herunterreguliert, wenn ich es mir im Außen angucke, statt vor meinem inneren Auge. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass das Fühlen eben auf Distanz gehalten wird. Und ja, das Klopfen reduziert Cortisol, kann ich nicht oft genug sagen. Also auch das sorgt dafür, dass die Belastung nicht so hoch geht. Es wird ganz schnell heruntergefahren. Und was auch wichtig ist, dass wir sehr achtsam begleiten. Und wenn ich, sagen wir mal, als Begleitperson, als Coach oder auch Therapeuten eben liebevoll bei dem Prozess dabei sind, einfach mit voller Aufmerksamkeit, empathisch, ja, dann passiert auch schon ganz viel, dass eben die, ja, es wird sozusagen eine Atmosphäre aufgebaut, die sehr liebevoll ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Dadurch scheint der Körper oder das autonome Nervensystem eben auch sehr schnell in diesen entspannten Modus.
Sehr schön. Jetzt hätte ich auch noch eine Frage an das, Sie hatten gesagt, Content und Kontext. Und kann man denn auch TBT auf Traumata anwenden, an die man sich nicht erinnern kann? Dann ist es ja schwierig, weil man ja keinen richtigen Content hat.
Ja, das ist genau das. So erkläre ich das auch in meinen Seminaren. Nein, das geht nicht. Also TBT ist für erinnerbare Schocktraumata. Das heißt, was rausfällt, sind die Erlebnisse, woran ich keine Erinnerung habe, zum Beispiel, weil ich nicht bei Bewusstsein war, das fällt raus, oder Erinnerungen, wo das Gehirn sozusagen einen Teil genommen hat und es weggespeichert hat, irgendwo hingetan hat, wo ich nicht mehr dran komme. Also so kleine Lücken, die da sind in der Erinnerung, also wenn die zu groß sind, kann man auch kein TBT machen. Und alles, was sagen wir vor dem dritten, vierten Lebensjahr passiert ist, das, wo ich nicht mehr zugreifen kann, was im Unterbewusstsein vorhanden ist, natürlich noch, aber ich habe es nicht mehr als Bilder, Geräusche oder ja irgendetwas, was ich greifen kann, um das zu verfremden, weil wir müssen ja diese verzerrende, verfremdende Elemente drauf anwenden und das geht nicht, wenn wir keinen Inhalt haben, dann kann man auch nicht verfremden.
Ja, okay. Gibt es dann auch bestimmte Zielgruppen, bei denen TBT nicht angewendet werden darf oder auch EFT? Vielleicht kann man das auch nochmal unterscheiden an der Stelle.
Ja, also darüber weiß ich einfach nicht genug, weil ich eben das dafür das Falsche studiert habe. Dann müsste man einen Psychiater, Psychologen fragen. Was ich letztens mal in der Sitzung gemacht habe, das aber mit ganz vielen Vorkehrungen. Ja, ich habe mit jemandem gearbeitet, der also ein schwerer Epileptiker. Und da wird man sagen, man macht doch sehr viel im Gehirn. Ja, es ist auch sehr anstrengend für das Gehirn. Und wir hatten also alles, er hatte eine Begleitperson, die sich auskannte, also alles mitgebracht, was es so im Notfall, sagen wir mal, auch ein Anfall hätte stoppen können oder jemand, der wusste, wie man damit umgeht. Ich war auch, sagen wir mal, darauf vorbereitet, dass es eventuell passiert. Und es ist nichts passiert. Also was nicht heißt, so ja, können wir immer alle machen und so weiter. Aber ich fand das sehr interessant, dass das Gehirn, ohne da jetzt einen Anfall zu organisieren oder das dadurch ausgelöst wurde, dass das Gehirn es gut hingekriegt hat. Und bei ihm hat das auch geholfen. Ja, es hat sich auch entkoppelt, womit er gekommen ist. Ja.
Sehr schön. Jetzt stellt sich mir auch die Frage, für diejenigen, auch Fachkräfte, die oder Coaches, die schon mit EFT oder Klopftechniken arbeiten, worin liegt denn genau der Mehrwert, wenn wir nochmal über die Ausbildung in TBT sprechen? Lohnt es sich? Wie gesagt, was ist der Mehrwert?
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber beide Methoden sind wirklich genial und ich nutze sie beide in meiner Praxis. Ist ja so, wenn man was Neues lernt, was man denkt, jetzt kann ich alles andere zur Seite schieben, jetzt mache ich nur noch das. Nein. So funktioniert das nicht. Alles, was, sagen wir mal, eine Abfolge ist, eine Erinnerung mit einer Abfolge. Also irgendetwas ist passiert und danach ist das passiert und dann fühlte ich mich so und dann ist das passiert so. Also was so ein kleiner Film ist, ja, mit Bildern, Geräuschen. Dafür nehme ich heutzutage TBT. Mhm. Warum? Weil es sanfter ist. Ich kann sehr schnell, eben weil wir nur diesen Ausschnitt bearbeiten, sehr schnell zum Kern vordringen. Es ist höchst effektiv, das TBT. Und das Allerschönste ist, dass die Menschen es sehr angenehm empfinden, also auch bei größeren Traumatisierungen, dass sie wirklich sagen, ich habe nicht gedacht, dass es so leicht läuft. Und dass wir so viel gelacht haben. Ich meine, das ist so etwas, was man sich nun mal gar nicht vorstellen kann. Mhm. Dass wir eine Methode haben, die sanft, effektiv ist und auch noch zum Teil witzig. Und ich sage, das ist so, ja, das steht sich eigentlich diametral gegenüber. Das kann ja eigentlich nicht sein. Trauma und wir lachen irgendwann. Und ich weiß, und die Menschen, die TBT kennengelernt haben, wissen es alle, dass ja, irgendwann schmunzelt man, ja, und irgendwann wird auch herzhaft gelacht. Und das ist natürlich, wenn Sie nochmal zurückdenken an das, was ich am Anfang gesagt habe, das Gehirn kann nicht in zwei Zuständen gleichzeitig sein. Im gestressten Modus und einen entspannten Modus. Und Lachen gehört natürlich zu den entspannten Modi. Wobei es nicht ist, und das will ich hier unterstreichen, es ist ganz wichtig, dass die Menschen das wissen, dass wir irgendetwas lächerlich machen. Ja, mhm. Also das ist natürlich, ne, das wäre ja auch gegen Achtsamkeit. Also ja, natürlich wird das alles gewürdigt, was passiert ist. Aber diese, im Laufe dieser vier Schritte wird es einfach immer leichter und kommen auch ja so witzige Elemente hinzu. Menschen lieben es. Also finden es ganz toll, mit TBT zu arbeiten.
Ja, welche Voraussetzungen müssen die Menschen denn erfüllen, um die Ausbildung machen zu können?
Ah, das kann jeder bei mir machen.
Okay, sehr schön.
Ich wollte noch ganz kurz sagen, wofür ich EFT nach wie vor anwende, damit das auch nicht zu kurz kommt. Ja.
Sehr gerne.
Also EFT nutze ich für alles, was ein Zustand ist. Also ich nenne das immer Zustandsklopfen. Also TBT Handlungsklopfen, ja. EFT ist Zustandsklopfen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Zustand von Scham habe oder einen Zustand von Trauer oder einen Zustand von Wut, dann setze ich EFT ein, auf jeden Fall, und diese Zustände werden auch weniger heftig. Wenn da eine Erinnerung kommt an irgendetwas oder das ist verknüpft mit einem Ereignis oder es kommt im Laufe des Klopfens eine Erinnerung, dann switche ich zur TBT. Mhm. Und oft ist es dann so, dass ich am Ende einer Sitzung noch ein paar Runden EFT klopfe, um es einfach schön rund zu machen. Muss man nicht machen, aber so mache ich das halt. Ja. Also oft ist es einfach, das TBT ist einfach eingebettet in das andere Klopfen. So, jetzt nochmal zu Ihrer Frage, für wen ist das geeignet? Also alle Menschen sind willkommen, weil eben die kleineren Traumatisierungen des Lebens, wie ja das, was ich in der Schule erlebt habe, oder ein Sturz mit dem Fahrrad, oder ach, der Streit mit der Nachbarin oder mit der Schwiegermutter, ja, das sind so die Sachen, die man auch super, super gut selbst behandeln kann. Es ist ein Selbsthilfeinstrument und das wird auch im Seminar bei mir 2 Tage als Selbsthilfeinstrument gelernt und ausprobiert, ja, und am 3. Tag arbeiten wir in Paaren. Ja, das heißt, es kommen zu mir Menschen, die es einfach für sich lernen wollen. Es kommen Therapeuten, also viele Psychotherapeuten, HP, und es kommen aber auch klassische Diplompsychologe, psychologische Psychotherapeuten bis hin zu Psychiater, Ärzte, Hebammen, aber auch, ich hatte zum Beispiel jemand, der im Gefängnis arbeitet, Sozialarbeiter, Menschen, die an beratenden Stellen sind, bei der Bundesagentur für Arbeit, ja, Sozialarbeiter und so weiter. Also ich sage, eigentlich kann jeder es gut gebrauchen, der oder die mit Menschen arbeitet, wo hohe Emotionalität zu erwarten ist, also an Beratungsstellen zum Beispiel.
Ja.
und für sich selbst, weil sie dürfen nicht vergessen, dass auch Therapeuten, die sagen wir mal die klassischen, die 50 Minuten arbeiten, dann vielleicht 10 Minuten Pause haben für Pipi und Kaffee und ein paar Notizen machen, ja, und dann kommt der nächste und da vielleicht 7, 8 am Tag, dass die irgendwann einfach auch voll sind, ja, dass die Belastung aus diesen Geschichten, die oft schlimm sind, die sie auch aushalten müssen, dass die Belastung irgendwann einfach zu hoch ist. Mhm. Das heißt, DBT kann auch zur sogenannten Psychohygiene genutzt werden. Ja, ich kann schnell mich selbst entlassen und bin dann auch wieder nochmal frei für den nächsten, der kommt.
Ich finde das so hilfreich und auch schön die Differenzierung, die Sie auch genannt haben, TBT, Handlungsklopfen, EFT, Zustandsklopfen. Ich finde, das ist so, ja, schön verständlich. Ich hatte noch eine abschließende Frage und zwar sagt Rehana Webster ja auch zu ihrer Technik, I give people hope. Mhm. Was sind Ihre Worte, um zu beschreiben, was für Sie bedeutet?
Ja, es ist so viel eigentlich. Es ist wirklich so, dass viele Menschen verzweifelt sind. Also nehmen wir jetzt mal zuerst mal diese ganz großen Diagnosen, ja, posttraumatische Belastungsstörung, chronifizierte posttraumatische Belastungsstörung. Da sind Menschen so beeinträchtigt in ihrem Leben, dass sie nicht mehr funktionieren können. Sie verlieren Zugehörigkeit, sie verlieren oft ihre Familie, sie verlieren sind nicht mehr in der Lage zu arbeiten, sind irgendwann oft abhängig von Substanzen, können nicht mehr schlafen und so weiter. Und für diese großen Krankheitsbilder oder Störungen ist TBT ausgezeichnet geeignet. Mhm. Wo viele Psychotherapeuten auch sehr lange brauchen oder manche scheuen, das weiß ich, manche scheuen auch davor weg. Ja, also die sagen, nee, das mache ich nicht. Ja. Also gerade für diese Krankheitsbilder ist es nonplusultra gut geeignet. Ja, also ist fast so, je umrissener man das Geschehene hat, also je deutlicher die Erinnerung, umso besser lässt es sich entkoppeln. Mhm. Das, also sagen wir mal diese Gruppe, dann die andere Gruppe, wo ich denke, Hoffnung ist da eben für die kleinen Sachen des Lebens. Ich muss jetzt nicht unendlich lange in Therapie gehen. Wenn ich es selbst anwenden kann, nehme ich mir halt meine Liste, schreibe meine 150 Sachen auf, die mir so spontan einfallen, wo ich kleinere Verletzungen erlebt habe und ich arbeite die einfach ab und merke, wie viel besser es mir geht im Leben. Aber auch zum Beispiel für die vielen Flüchtlinge, die im Land sind, die eben auf der Flucht, Vertreibung, Krieg und so weiter so viel Schlimmes erlebt haben. Für sie gibt das Hoffnung, weil man bei TBT in der Muttersprache arbeiten kann. Und das für eine reguläre Therapie, erstens gibt es ganz wenige Plätze, für eine reguläre Therapie braucht man ein hohes Sprachniveau, ein abstraktes Sprachniveau. Und das kommt erst nach Jahren. Also ich denke jetzt mal an die Erwachsenen. Die Kinder, die kriegen das sehr schnell hin, die neue Sprache zu lernen, aber die erwachsenen Menschen nicht. Und da ist dann so viel Leid, das muss nicht sein. Also sie können in der Originalsprache oder in der Muttersprache oder in der Sprache, in der das Erlebte abgelegt wurde, so muss ich es eigentlich sagen, können sie arbeiten. Ich habe zum Beispiel gearbeitet mit Menschen, die Farsi gesprochen haben, Arabisch, Russisch, Sprachen, die ich alle null verstehe. Ja? Ja. Und das geht. Weil wenn man einmal das verstanden hat, also der Prozess, der muss übersetzt werden. Ja, also ich kann ja nicht auf Russisch sagen, jetzt schau dir das mal auf der virtuellen Leinwand an und nimm die Farbe raus, das geht nicht. Aber es gibt ganz kurze und einfache Anweisungen für diese Verfremdungen und Verzerrungen Und das, wenn das einmal übersetzt ist und was auch immer gleich ist, es ist ein Protokoll, ein vierschrittiges Protokoll, und da wird nicht von abgewichen. Ja. Wenn es einmal verstanden ist und erinnert ist, dann kann man es einfach auf die nächsten Erinnerungen auch anwenden, ohne die Sprache zu verstehen oder ohne einen Dolmetscher zu haben.
Sehr wertvoll, gerade auch der Schluss, dass Sie das nochmal erwähnt haben. Ne? Gerade auch wenn Sprachbarrieren da sind, ist es ein hervorragendes Tool, um auch wirklich Menschen unterstützen zu können und da auch helfen zu können mit dieser Methode. Ja, unglaublich toll. Also ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für all die schönen Ausführungen und vor allem auch, dass Sie uns das so nahbar und greifbar erklärt haben, und hoffe, dass ja einige Menschen dieses Video schauen und auch gerne teilen, und für diejenigen, die sich ausbilden lassen wollen, sowohl für sich selbst als auch in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Ich werde Ihre Seite einfach gerne auch unten in der Videobeschreibung verlinken, sodass man direkt bei Ihnen vorbeischauen kann. Und ja, würde Sie noch fragen, ob Sie noch irgendwas loswerden möchten an dieser Stelle?
Nein, ich glaube, ich habe sehr viel Platz bekommen von Ihnen, Raum bekommen. Vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Und weitere Informationen sind zu finden auf meiner Webseite. Und Menschen können mich auch immer anrufen, wenn sie Fragen haben. Ich habe eine sogenannte FAQ-Seite, aber rufen Sie mich einfach an. Ich gebe auch Kurse zum Beispiel bei Institutionen, also Gruppenveranstaltungen innerhalb einer Institution zum Beispiel.
Sehr toll. Also finden Sie auch, wie gesagt, alles in der Videobeschreibung. Und ja, vielen Dank, Frau de Vries. Alles Gute wünsche ich Ihnen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Gaun, für das Interview.